Ich will euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, hier zu sein. Heute Morgen und heute Mittag war bei uns in der Hügelstraße in unserem Gemeindehaus schon richtig viel los. Der Tannenbaum ist geschmückt worden. Das Musikteam hat seine Sachen zusammengepackt. Und dann kamen Geschwister aus einer äthiopischen Gemeinde, die parallel zu diesem Gottesdienst einen Taufgottesdienst abhalten. Haben also kein eigenes Taufbecken und haben gefragt, ob sie den Gottesdienst bei uns machen können. Und ich habe natürlich zugesagt, weil ich mich da immer drüber freue, wenn sowas passiert. Habe mich mit zwei Geschwistern getroffen vorgestern und habe alles mit ihnen durchgesprochen. Die beiden waren heute nicht da. Keiner wusste irgendwas. Pastor, wo ist das Taufbecken? Pastor, das Wasser ist kalt. Pastor, wir brauchen noch einen Raum für die Kinder. Pastor, können wir den Kuchen hier schneiden? Pastor, ich war so froh, als ich bei Jürgen im Auto saß auf dem Weg hierher. Unterwegs klingelte das Telefon. Ich bin drangegangen und eine Schwester aus dieser äthiopischen Gemeinde hatte mich angerufen und hat gesagt, Pastor, irgendjemand hat die Gemeinde abgeschlossen, wir kommen nicht mehr raus. Ich bin so froh, hier zu sein. Ich bin gespannt, was wir heute Abend vorfinden, wenn wir unsere Musikinstrumente da wieder hinbringen. Mal gucken. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du Herr und Gott bist. Und dass du in all dem, was geschieht, Herr, was manchmal traurig und manchmal lustig ist, dass du in all dem, was oft normal ist und Routine, dein Reich baust. Und das ist doch super. Da werden Menschen getauft und bekennen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass sie ein Leben mit Jesus Christus gehen wollen. Da kommen Menschen hier zusammen und wir erinnern uns an deine Geburt. Wir erinnern uns an das, was du in unserem Leben getan hast. Wir zelebrieren, wir freuen uns darüber, dass du in unser Leben hineingeboren worden bist. Das ist doch toll. Und so will ich dich einladen, Herr, dass du uns weiterfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass wir dieser Predigt zuhören können und den einen kleinen Punkt, den du uns sagen möchtest, in unser Herz fallen lasst. Amen. Es soll um Advent gehen und Advent, wenn ihr von außen mal drauf schaut auf die Familie Jesu, ist eine interessante Zeit. Da wird eine junge Frau, wir würden heute sagen eine Teenie-Mutter, die wird schwanger. Und jeder, der so ein bisschen rechnen kann, merkt, das kann eigentlich nicht in ihrer Ehe passiert sein. Die Geburt dieses Kindes löst eine Verfolgung aus. Viele der Nachbarn, der Freunde verlieren Kinder. Die Familie selbst muss fliehen. Irgendeinem Asylantenlager, nehme ich mal an, in Ägypten ein paar Jahre überlegen und dann kommen sie zurück. Und dann gucken die Nachbarn weiter auf diese Familie und man merkt immer noch irgendwie, das passt so alles nicht. Da ist der Älteste, da ist Jesus, der arbeitet bei seinem Vater mit, aber als es drauf ankommt, verlässt er den väterlichen Betrieb, steigt aus und zieht durch die Gegend und predigt. Also irgendwie, so als Nachbar, wir hatten früher eine Nachbarin, die hatte so ein Kissen immer auf der Fensterbank und guckte immer raus. Wäre ich diese Nachbarin, dann würde ich sagen, was ist denn das für eine Familie? Was ist denn das für eine Familie? Und dann plötzlich scheint es so ein bisschen Klick zu machen in dem Leben von dem jungen Kerl. Na gut, mittlerweile ist er ja schon ein bisschen älter, aber Er hat so eine Gruppe von Leuten um sich geschart und fängt an, tatsächlich Leute anzuziehen. Er heilt Menschen, er gibt Menschen wirklich kluge Ratschläge. Er erzählt ihnen vom Reich Gottes. Man sagt, ja, jetzt wird's allmählich. Und dann kommen mehr und mehr Leute dazu. Und plötzlich zieht er in Jerusalem ein und Tausende von Menschen jubeln ihm zu. Und jeder würde sagen, mach weiter so. Mach genau weiter so, Jesus. Endlich hat's geklappt in deinem Leben. Endlich machst du was draus. Was du da vorher gemacht hast, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und jetzt endlich geht es weiter. Jetzt wird die Welt durch dich ein besserer Ort. Wenn du jetzt weiter dran bleibst, dann werden noch mehr Menschen geheilt, dann kriegen noch mehr Menschen Hilfe, dann kannst du deine Jünger, wie du das gerade gemacht hast, 2 und 2 ausziehen, dann werden Geister ausgetrieben, Kranke geheilt. Es wird einfach super. Mach genau so weiter. Also jeder Jobberater würde sagen, jetzt hast du deine Bestimmung gefunden. Und dann wirft Jesus das weg. Also genau auf dem Höhepunkt seiner Karriere, genau auf dem Höhepunkt da, wo man sagt, so jetzt endlich macht der Kerl was aus seinem Leben, da wirft er alles weg. Gefangenschaft, Verhöre, die Nachbarn haben wieder zu reden, ja, hast du gehört, da steht er vor dem Hohen Rat. Hast du gehört, jetzt ist er sogar zum Tode verurteilt worden. Und dann wird dieser Jesus gekreuzigt. Und die Karriere ist endgültig hin. Ich habe diese Predigt am Donnerstagnachmittag geschrieben. Ich konnte noch nicht wissen, wie das Spiel Deutschland-Costa Rica ausgeht. Deswegen habe ich ein Beispiel aus der Fußballwelt genommen. Ich hatte aber nicht so ein ganz gutes Gefühl und habe deswegen das Beispiel nicht auf die Nationalmannschaft, sondern auf Eintracht Frankfurt. Stellt euch das mal vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch für Fußball interessiert, ob das überhaupt irgendwie eine Rolle spielt in eurem Leben, aber seit ich so ein kleiner Junge war und im Grunde den Radio aufdrehen konnte, habe ich Fußballübertragungen von der Eintracht verfolgt. Und es gab eine lange Zeit, wo Fan von Eintracht Frankfurt sein bedeutete, leiden zu können. Mal haben sie gut gespielt, sehr viel öfter haben sie schlecht gespielt, ein paar Mal sind sie abgeschieden. Also es war irgendwie, man musste sie schon mögen. Und so vor 5 Jahren kam der große Umbruch. Der große Umbruch kam vor 5 Jahren, DFB-Pokalsieger, dann nochmal DFB-Pokalsieger, dann die Euroleague gewonnen, dann Champions League-Teilnehmer. Es hat einen wahnsinnigen Boost in unserer Region ausgelöst. Die Eintracht ist mittlerweile, glaube ich, der drittgrößte Verein Deutschlands, weit über 100.000 Mitglieder. Menschen sind in Scharen in die Stadien geströmt. Jedes Heimspiel, und wenn es gegen Augsburg ist, ist ausverkauft. Und dann stellt euch vor, sagt die Eintracht, wir hören auf. Wir lösen uns auf. Undenkbar. Die Enttäuschung wäre riesig. Die Menschen würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Die würden sagen, das gibt es nicht. Das können wir nicht glauben. Was soll das denn? Es wäre Hohn und Spott. Das ist euch schon klar, dass ich die Eintracht nicht mit Jesus vergleichen will. Aber wenn ihr euch sowas vorstellt, dann könnt ihr ungefähr ermessen, was das damals war, als Jesus seine Karriere, seine Hoffnung, die in ihn gesetzt worden sind, von Kranken, von besessenen Menschen, von deren Familien, einfach weggeworfen hat und ans Kreuz gegangen ist. Eigentlich ist weggeworfen ein schlechtes Wort, oder? Weil weggeworfen bedeutet, man steht mit leeren Händen da. Es war aber nicht so. Jesus hat eigentlich nicht weggeworfen, sondern er hat eingetauscht. Er hat all das, was er hier bewegt hat, eingetauscht gegen die Auferstehung, gegen die Himmelfahrt, gegen das Sitzen direkt neben seinem Vater, gegen die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott selbst. Er hat es eingetauscht gegen einen riesigen Thronsaal. Und dort sitzt er. Und wie ich diese Tür im Auge habe, so hat Jesus diese Tür im Auge, die in diesen Thronsaal reinführt. Und die öffnet sich immer wieder. Und dann kommt sein Freund Johannes da rein. Dann kommt sein Freund Lazarus da rein. Dann kommt Maria rein. Dann kommt Martha rein. Dann kommt das Mädchen, das er von den Toten auferweckt hat, rein. Da kommt der Schächer am Kreuz, der Typ, der mit ihm zusammen gekreuzigt worden ist, der kommt rein. Und dieser Thronsaal füllt sich mit Menschen, die ihm lieb und teuer sind. Und dieser Thronsaal füllt sich immer mehr. Und das ist doch gigantisch, oder? Das ist doch jeden Tausch wert. Die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Dann werdet ihr vielleicht fragen, warum ich darüber spreche, weil es ist ja fast eine Osterpredigt. Ich spreche darüber, weil alles das im Advent begonnen hat. Alles das, was Gott in eurem Leben tut, was Gott in meinem Leben tut, kam nicht mit einem großen Knall, mit einem Riesenwunder, sondern es ist herausgewachsen aus kleinsten Anfängen. Das Kinzigtal und der Spessart sind bekannt für die Fülle an Orchideen, die hier wachsen. Von den über 80 Orchideenarten, die in Deutschland wild vorkommen, kommt weit mehr als die Hälfte auch im Kinzigtal und auch im Spessart vor. Und vielleicht wisst ihr das, ich wusste das nicht. Orchideen bilden so kleine Samen, dass wenn sie in die Erde fallen, sie nicht die Kraft haben, selbst zu keimen. Orchidee verstreut ihre Samen, wie andere Blumen auch, aber sie sind so klein und haben so wenig Nährstoffe, dass die Pflanze es nicht schafft, selbst zu keimen. Das heißt, die Orchidee ist darauf angewiesen, dass in der Erde, in der ihre Samen hineinfallen, eine bestimmte Art von Pilzen, und jede Orchideenart hat ihre eigenen Pilzarten, dass dort eine bestimmte Art von Pilzen vorkommt. Und die stellen die Nährstoffe zur Verfügung, die es braucht, damit dieser Keimling tatsächlich aufgeht. Und wenn dieser Keimling aufgeht, dann kann er weiter wachsen. Und da wird aus dieser Pflanze die schönsten Pflanzen, die wir hier in Deutschland haben. Die Königin der Blumen. Aus kleinsten Anfängen. Und ich weiß nicht, wo ihr gerade in eurem Leben seid. Ob ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, also so richtig weiß ich nicht weiter. Ob ihr Angst habt vor der Zukunft, ob ihr denkt, ihr habt alles geschafft, was man so schaffen kann in seinem Leben, ob ihr immer noch die Nachbarin im Kopf habt, der ihr es beweisen müsst, oder den Vater oder die Mutter oder die große Schwester? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Aber ich weiß, wenn wir mit Jesus sind, dann sind wir immer in diesem Stadium, wo es gerade größer wird, wo es gerade keimt, wo es gerade aufgeht, wo es gerade wächst. Selbst da, wo die Nachbarin, wo ich selbst das nicht sehe in meinem Leben. Das ist das Versprechen Gottes, dass aus diesem kleinen Stall etwas ganz, ganz Wunderbares für diese Welt kommen kann. Ich will euch vorlesen aus der Offenbarung. Dort heißt es: Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, er wird ihr Gott sein. Und dieser Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und auch kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz. Das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Das ist ein Versprechen. Siehe, ich mache alles neu. Und neu und vollständig wird es in der Ewigkeit sein. Aber neu und besser wird es schon jetzt sein. Und da möchte ich euch einfach einladen, dran zu bleiben. Advent ist die Zeit, wo wir zwischen den unglaublichen Versprechen Gottes und der Realität hin und her geworfen werden. Auf der einen Seite singen wir von dem Friedefürsten und auf der anderen Seite fragen die Verwandten aus der Ukraine wieder an, ob sie zurückkommen können nach Deutschland. Weil sie ohne Strom, ohne Wasser, ohne Licht, ohne Wärme sind. Wir sind hin und her geworfen zwischen den Versprechen Gottes und der Realität. Und trotzdem ist Advent. Gott baut seine neue Welt. Und er baut sie in eurem Leben. In fact, ihr seid Teil dieser neuen Welt. Ich will mich daran festhalten. Und dann merke ich, es ist eigentlich Gott, der mich festhält. Er hält mich fest. Die Christen des ersten Jahrhunderts, in der Zeit, als die Bibel geschrieben worden ist, glaubten ganz fest daran, dass Jesus Christus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Und so hat jede Generation ganz fest daran geglaubt, dass Jesus zu ihren Zeiten wiederkommt. Und auf eine Art und Weise hatte jede Generation recht. Denn Jesus ist in jeder Generation in das Leben von Menschen hineingeboren worden. Er ist immer wieder gekommen in das Leben vieler Menschen. Und ich wünsche mir das. Und deswegen kann ich die letzten Verse der Bibel immer wieder beten. Dort heißt es: Er, der für all das als Zeuge einsteht, sagt: Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. So endet die Bibel. Die Bibel beginnt mit Advent und sie endet mit Advent. Sie beginnt mit Vorfreude auf das, was kommen wird, ganz egal, wie sich unser Leben im Augenblick anfühlt. Und sie endet damit, dass sie sagt: Unser Herr kommt bald. Und das, finde ich, ist jeden Trost und jede Freude wert. Amen. Jesus Christus, ich will dir danken, dass du derjenige bist, der Karriere sein ließ, um mit uns zusammen neues Leben zu finden. Ich danke dir dafür, dass du derjenige sein bist, der nicht gehört hat auf die Nachbarin, die nicht nur über dich sagt, aus dem wird nichts, sondern es gab ja genug, die über uns vielleicht was Ähnliches gesagt haben. Aber du sagst doch, in diesem Menschen steckt etwas Kleines, was groß werden kann. Wenn es auf den richtigen Boden, wenn es auf mich fällt. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass nicht nur wir an dich glauben, sondern dass du immer an uns geglaubt hast und glaubst. Danke, Herr, dass du Gott bist und dass wir dir nah sein dürfen. Amen.